Woran erkennen wir, dass wir einander lieben? Habt ihr irgendwelche Ideen? Werft es mal einfach in den Raum hinein. Bitte? Weil Jesus in uns die Liebe ist. Ganz praktisch gesehen, woran erkennen wir die Liebe untereinander? Ich glaube, ähnlich wie wir es eben im Lied gesungen haben, könnten wir jetzt sicherlich 10.000 Gründe anführen. Da ist jemand krank, ich sehe es, ich gehe auf die Person zu, bin für sie da, bete für sie, ermutige sie. Ich diene vielleicht in der Gemeinde, damit es zur Erbauung der Gemeinde geschieht und drücke dadurch meine Liebe zum Nächsten aus. Ich begegne dem Nächsten freundlich. Es gibt Zehntausende an Gründen, wie wir Liebe zeigen können. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch 10.000 Möglichkeiten, Lieblosigkeit zu zeigen. Da kommt vielleicht, oder ich sehe vielleicht eine Person, die mir nicht so gefällt, und ich mache einen großen Bogen um diese Person. Ich heiße sie vielleicht nicht herzlich willkommen. Vielleicht sehe ich den Blick des anderen und merke, dieser Blick, der verheißt nicht wirklich viel Gutes und ich weiche lieber aus. Vielleicht erkennt man Lieblosigkeit daran, dass man ignoriert wird oder den anderen ignoriert. Vielleicht daran, dass man einen Bogen um den Nächsten macht, weil der Nächste mal etwas Schlechtes über mich gesagt hat und weil ich es über jemanden gehört habe, möchte ich mit dieser Person nichts zu tun haben. Ich lebe Lieblosigkeit. Vielleicht daran, dass man eine Person in eine Schublade steckt und daran festhält und sagt, so ist diese Person. Das ist auch eine Art von Lieblosigkeit. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, auf der einen Seite Liebe zu zeigen und auf der anderen Seite Lieblosigkeit zu zeigen und es dem anderen wirklich auch klar zu machen, dass die Liebe nicht da ist. Und ich glaube, das ist nicht nur auf das Gemeindeleben übertragen so, sondern es ist ganz genauso in der Ehe, in der Familie, in der Kindererziehung, auf der Arbeit, in der Schule, aber eben auch auf der Gemeinde. Ja, wie sieht unser Miteinander ganz konkret aus? Ist es von der Liebe geprägt oder beherrscht doch irgendwo in meinem Herzen die Lieblosigkeit im gewissen Maße mein Leben? Wir sind mitten in der Themenreihe des ersten Johannesbriefes in Christus bleiben und heute geht es ganz konkret um das Thema, wir bleiben in Christus, indem wir unseren Bruder, man könnte sagen unsere Geschwister, lieben. Und damit sind zunächst nicht die leiblichen Geschwister, sondern wirklich die Glaubensgeschwister gemeint. Und ein erster Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, ist eben der Gedanke, was ist denn die Basis für ein echtes Miteinander in der Gemeinde? Und da möchte ich euch einladen, mit mir in den ersten Johannesbrief zu schauen und über den siebten Vers im zweiten Kapitel nachzudenken. Da schreibt Johannes Folgendes, 1. Johannes 2, Vers 7. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Also was hier jetzt, wo er dieses neue Thema anspricht, was er hier macht, ist zunächst, dass er in einer sehr positiven Art und Weise dieses neue Thema einleitet. Also die Grundhaltung ist auch von Johannes zunächst eine positive Grundhaltung. Er nennt sie hier ganz konkret meine Lieben. Ja, und da sieht man schon die Absicht des Johannes. Er möchte nicht irgendwie willkürlich um sich schlagen, ihnen ins Gewissen reden, damit dann quasi alle aus einem schlechten Gewissen heraus versuchen, in der Liebe zum Nächsten zu leben, sondern er hat eine positive Grundhaltung. Ihr seid von Gott geliebt und in dieser Liebe möchte ich euch begegnen. Ja, ich begegne euch auf Augenhöhe, aber dennoch rede ich das, was Gott mir wichtig gemacht hat, in aller Klarheit und in aller Wahrheit, weil es um eben so viel geht. Ja, und es ist bemerkenswert, dass er das macht und es scheint so zu sein, wenn man durch den ganzen Brief liest, dass die Geschwister, an die er diesen Brief richtet, Probleme gehabt haben in der Eindeutigkeit im Leben mit Jesus. Und deshalb schreibt er auch über so viele Bereiche in seinem Brief, weil es eben unterschiedliche Bereiche gab, wo es diese Eindeutigkeit nicht gegeben hat und wo es eben Christen gab, die das Christsein für sich angefangen haben, etwas anders zu definieren, wo sie sich vielleicht auch ein Stück weit zurückgezogen haben, auf sich selbst gesehen haben. Ja, die Sache mit der Gemeinschaft ist doch meine Sache, geht euch überhaupt nichts an. Das haben wir am Anfang des Briefes gesehen. Die Sache mit der Sünde ist doch meine Sache, geht euch doch überhaupt nichts an. Ja, die Sache mit der Bruderliebe, mit dem, wie ich mich gegenüber meinem Nächsten verhalte, ist doch meine Sache, geht dich überhaupt nichts an. Und Johannes zieht jetzt ganz viele, ganz klare Linien, was es eigentlich bedeutet, wirklich in Christus zu sein. Und er bringt jetzt in seiner Argumentation nicht eine Reihe neuer Argumente, sondern er sagt hier, es gibt ein altes Gebot und er hebt dieses alte Gebot hervor und stellt es den Empfängern hier vor Augen. Ja, es geht ihm ganz konkret um das Gebot, das sie von Anfang an gehabt haben, um das Gebot der Liebe. Ja, und das finde ich auch bemerkenswert, nebenbei gesagt, dass wenn es um das Thema in Christus zu bleiben geht, dass es ein Thema ist, wo es immer ganzheitlich zu verstehen ist. Ich kann nicht sagen, ich bleibe in Christus im Bereich des Miteinanders, aber im Bereich der Gemeinschaft bleibe ich nicht in Christus. Ja, es wird uns hier ein ganzheitliches Bild vermittelt, wo exemplarisch einige Bereiche genannt werden, woran wir festmachen können und sehen können, ob wir wirklich in Christus sind oder ob wir es nicht sind. Und ein ganz großer Punkt ist eben diese Eindeutigkeit im Miteinander. In der Brüderlichkeit ist es ganz praktisch zu erkennen, ob ich in Christus bin. Aber dafür braucht es eben eine Basis. Und wenn diese Basis nicht gegeben ist, dann ist es ganz klar, dann wird das Miteinander früher oder später im gewissen Sinne eskalieren. Und diese Basis ist das alte Gebot, das Gebot der Liebe. Und das ist eine Beobachtung, die mir persönlich in der Vorbereitung wichtig geworden ist, was auch wir in der Zeit, in der wir heute leben, brauchen. Wir brauchen als Gemeinde ein Zurück zu den alten Dingen, ja, die schon am Anfang der Zeit übermittelt wurden im Wort Gottes. Wenn wir uns die Gesellschaft, die Zeit anschauen, in der wir leben, dann ist es ganz klar zu erkennen, dass der Trend eigentlich genau der gegenteilige ist. Man ist ständig auf der Suche nach etwas Neuem und das, was neu ist, das erregt erstmal mein Interesse, das macht mich neugierig und da haben wir manchmal die Tendenz, uns für diese neuen Dinge zu öffnen. Ja, da ist vielleicht ein Trend, der absolut in ist und sobald dieser Trend anfängt abzuebben, ist schon der nächste Trend da, der den vorherigen Trend ablöst und da ist eben die Frage, inwiefern sind wir auch als Christen dazu geneigt, auf sämtliche Trends aufzuspringen oder haben wir auch da den Mut, abgesondert für Christus zu sein, anders zu sein. Aber ich glaube, auch im Gemeindeleben ist es oft nicht großartig anders. Wir haben so manches Mal eine gewisse Anfälligkeit für neue Dinge oder für Dinge, die in irgendeiner Weise neu erscheinen, weil das Alte, das kennen wir ja schon, das haben wir vielleicht schon seit Kindesbeinen an gehört. Und davon lassen wir uns blenden und meinen, dass das Neue besser ist als das, was man bisher hatte. Ja, da ist vielleicht ein katholischer Theologe, der heute durch die Lande zieht, auf Bibel-TV rauf und runter läuft, ein sogenannter Johannes Hartl, wo auch evangelikale Christen ihm auf einmal anfangen, hinterherzulaufen und wo man dann sagt, ja, das erscheint mir irgendwie neu. Er hat irgendwie eine andere, eine belebende Art und auf einmal rückt die Lehre in den Hintergrund, die Lehre vom Heil in den Hintergrund, weil da ja etwas Neues ist. Und da neigen auch Christen dazu, sich blenden zu lassen. Es war vor vielen Jahren diese ganzen Gemeindewachstumsbewegungen auch aus Amerika, die rübergeschwappt sind und wo wir gesagt haben, das, was da funktioniert, das muss hier doch ganz genauso funktionieren. Und man hat versucht, gewisse Methoden zu übernehmen und hier auf Deutschland anzupassen. Und man hat dann gemerkt, dass man daran teilweise ja, regelrecht gescheitert ist. Ja, da sind vielleicht sogenannte ja, neue Erfahrungen, die wir ganz neu entdecken. Ja, das sogenannte hörende Gebet, das im Moment auch in der katholischen Erneuerungsbewegung, in vielen charismatischen Kreisen, aber auch mittlerweile in evangelikalen Kreisen ganz stark Einzug hält. Und wo man merkt, da ist etwas Neues und wir merken auf einmal eine gewisse Anfälligkeit, weil das Alte, das wir gehört haben, nicht mehr als gut genug erscheint. Und auch wir sind nicht geschützt vor vielen Dingen. Man ist auf der Suche nach neuen Erfahrungen, nach neuen Methoden, vielleicht sogar zu neuen Lehren, für die wir uns öffnen und meinen dadurch, noch mehr bewegen zu können. Obwohl vielleicht an manchen Stellen der richtige Schritt wäre, dass eine echte, grundlegende Buße stattfindet und wir nicht nach neuen Dingen Ausschau halten, sondern vielmehr zurück zu den alten Dingen gehen, die uns in der Heiligen Schrift so eindeutig überliefert worden sind. Natürlich sage ich nicht, dass die Verpackung, dass der Rahmen, die Form sich nicht im Laufe der Zeit ändern kann. Und das erleben wir. Ja, wir haben heute alle per Beamer gesungen. Keiner hat heute in die Liederbücher hineingeschaut. Die Formen, die ändern sich. Und ich glaube, da braucht man die Sensibilität durch den Heiligen Geist zu zeigen, was ist dran, was ist nicht dran. Aber wir, und das sagt die Schrift so eindeutig, wenn es um die Lehre geht, wenn wir anfangen, den Inhalt zu verändern. Der Inhalt bleibt immer der gleiche. Und es geht dann wiederum in letzter Konsequenz darum, dass ein jeder von uns sich überprüft, wo stehe ich in der Liebe zum Herrn und wo stehe ich in der Liebe zu meinem Nächsten. Ja, klingt vielleicht auch für diejenigen, die nach etwas Neuem suchen, im gewissen Sinne vielleicht langweilig. Aber da musste ich auch innerlich ein wenig schmunzeln, da gibt Johannes auch etwas mit auf den Weg und sagt, für die, die aber um jeden Preis etwas Neues wollen, für die gibt es auch etwas Neues. Und zwar sagt er, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Also er sagt, dieses neue Gebot ist das alte Gebot. Ja, es hat sich eigentlich nie verändert und es braucht eine Zurückbesinnung auf dieses neue, alte Gebot, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und die Aussage an sich, wir haben schon viel über die Liebe Gottes gehört, ist ja erstmal ganz, ganz allgemein und nicht wirklich greifbar. Ja, was meint er denn jetzt ganz konkret damit? Ja, und die Frage stellt sich, was bedeutet es denn jetzt ganz konkret für mein Leben? Ja, ich liebe Gott, ich liebe meine Nächsten, ist abgehakt, jetzt können wir zum nächsten Thema kommen. Aber so leicht macht Johannes es uns nicht. Sondern er führt jetzt ein weiteres Kriterium, ein weiteres Kennzeichen ein in Bezug auf die Liebe und gibt uns sozusagen einen Prüfstein mit auf den Weg, wo wir in Bezug auf die Liebe eigentlich stehen, wo ein jeder sich überprüfen kann. Ja, und der Prüfstein eines echten Miteinanders ist eben die Bruderliebe oder die Liebe der Geschwister untereinander. Ja, und das ist die Frage, wo ich uns auch ermutigen möchte, dass wir diese Frage wirklich mal in unseren Herzen zulassen. Ja, wenn wir allein mal in die Geschichte unserer Gemeinde oder auch in die Geschichte von Espelkamp oder von Gemeindelandschaft hineinschauen, dann ist ja tatsächlich die Frage, warum verlassen Geschwister einzelne Gemeinden? Und da gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Es kann sein, dass man im Laufe der Zeit zu gewissen lehrmäßigen Einsichten kommt und sagt, hier ist nicht mehr meine Gemeinde, man sucht sich eine neue. Mag es geben, ist aber eher nicht die Masse. Es kann sein, dass man umzieht, kommt auch immer wieder vor, Es kann auch sein, dass man vielleicht in der Gemeinde irgendwie dabei ist und doch nicht mit dabei ist. Man investiert sich, aber da ist niemand, der es sieht, niemand, der sich für den Dienst bedankt. Und man sagt, ja, nee, das ist eine Gemeinde, das ist nicht wirklich mein Zuhause. Deshalb verlassen auch Menschen die Gemeinde. Es kann aber genauso sein, und ich glaube, das sind auch viele, dass viele Menschen eine Gemeinde verlassen, weil man vielleicht innerlich verletzt wurde. Ja, weil vielleicht die Wunden, die man tief im Herzen erlebt, größer sind als die Segnungen, die man im Gemeindeleben erlebt. Ja, und dann kann man nicht mehr mit diesen Wunden umgehen und man verlässt die Gemeinde. Es kann aber auch sein, dass man vielleicht Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre in die Gemeinde kommt und man hat das Gefühl, es merkt gar keiner, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, macht auch gar keinen großen Unterschied. Und auch dadurch wird man innerlich verletzt, man distanziert sich und unterm Schluss verlässt man die Gemeinde. Ja, und ich hoffe, dass wir merken, dass dieses Thema der Liebe unter den Geschwistern ein wirklich wichtiges und ein sehr grundlegendes Thema ist, wo jeder ausnahmslos jeder gefragt ist, der heute da ist. In Vers 9 heißt es, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Ja, und Johannes, der ist hier absolut radikal. Er sagt jetzt, ein Entweder oder, ein Dazwischen gibt es nicht. Wer sagt, er sei im Licht, also wer sagt, ich bleibe in Christus, aber er lebt zugleich im Streit mit seinem Bruder, mit seiner Schwester, von dem wird gesagt, der ist noch in der Finsternis. Ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt. Wirkt es nicht radikal, was er hier macht? Aber es scheint hier so zu sein, dass es dem Johannes so unendlich wichtig ist, dass die Christen in einer absoluten Eindeutigkeit leben. Und dass diese Eindeutigkeit auch im Miteinander ganz klar zu erkennen ist. Ja, wenn ich sage, ich lebe im Licht, ja, was hindert es mich denn dann, auf meinen Bruder, auf meine Schwester zuzugehen, um diese Versöhnung auch wirklich sichtbar zu machen, um diese Versöhnung zu leben? Und dann spielt es ja keine Rolle, dass er mir vielleicht auch Unrecht getan hat oder dass seine Schuld vielleicht etwas größer ist als meine oder dass er noch nicht auf mich zugekommen ist. Wenn ich sage, ich bin in Christus, dann suchen wir nicht nach Ausreden, sondern dann gehen wir los, um in dieser Liebe zu leben. Und das ist das, wozu wir hier herausgefordert werden. Wir warten nicht auf den anderen, sondern wir gehen auf den anderen zu. Und was kann passieren, wenn dieser Unfriede untereinander nicht aufgeräumt wird? Ja, da finden wir in Vers 10 eine Antwort. Da heißt es, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zum Fall. Ja, und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Menschen, die unversöhnt leben oder Schwierigkeiten, zwischenmenschliche Probleme, Schwierigkeiten haben, diese Probleme oft nur unter den Teppich kehren. Ja, und oft dann auch für andere Menschen im Glaubensleben im gewissen Sinne ja ein Hindernis sind. Eben aus dem Grund, weil diese Unversöhnlichkeit wie eine Krankheit, wie ein Virus mitgetragen wird. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis andere mit diesem Virus angesteckt werden, infiziert werden. Ja, und dann fällt es auf einmal auch dem Nächsten schwer, diesem Bruder, mit dem ich unversöhnt lebe, unvoreingenommen zu begegnen, weil ich ja von jemand anderem, der es vielleicht auch von jedem anderen gehört hat, dass er so ist. Und auf einmal habe ich eine Schublade, ich packe diese Person da hinein und denke, wahrscheinlich ist diese Person wirklich so, weil dieser Virus durch die Gnade, durch das Kreuz nicht entfernt wurde und Versöhnung nicht gelebt wird. Und gerade in den Gemeinden kann es auch Kreise ziehen, bis in die Familien hinein, wo man dann vielleicht merkt, ganz unterschwellig, irgendetwas ist da. Man kann es vielleicht nicht greifen, aber in manchen Fällen kann es durchaus eine Unversöhnlichkeit sein. Und Johannes kommt hier zu einem verheerenden Urteil. Er sagt, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Das heißt, diese Person kann vielleicht in anderen Bereichen sagen, ich bleibe in Christus, aber das tut er nicht. Dann sagt er, dass so eine Person in einer gewissen Art und Weise eine Verblendung hat. Und das Wort hassen bedeutet, wortwörtlich übersetzt, hassen. Das heißt, Johannes geht tatsächlich davon aus, dass es innerhalb einer Gemeinde, dass es das geben kann, dass Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich hassen. Ja, stellt es euch mal vor, nicht nur irgendwie ja, weniger sympathisch oder so, sondern richtig hassen. Das gibt es. Aber das Wort hassen bedeutet genauso auch von der Bedeutung her nicht lieben. Und da musste ich schon über mich und über mein Leben nachdenken, auch über meine Beziehung zur Gemeinde nachdenken und mir die Frage stellen, kann ich wirklich sagen, dass ich euch alle liebe? Oder gibt es vielleicht einzelne Geschwister, wo der Nasenfaktor vielleicht nicht 100% gegeben ist, wo man sagt, da ist keine Liebe? Und das ist eine ganz, ganz ernsthafte Frage, die Johannes uns hier mit auf den Weg gibt. Ja, mache ich Ausnahmen, weil vielleicht jemand mal was Schlechtes gesagt hat über mich oder vielleicht über meine Tochter, über mein Kind, über meinen Ehepartner. Und es geht hier nicht, und das ist, glaube ich, uns klar, nicht um eine emotionale Liebe, bei der wir uns irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen, sondern es geht darum, den Nächsten mit den Augen Christi zu sehen, mit den Augen Christi und um ihn dann aus dieser Liebe heraus, in einer echten Liebe zu begegnen. Ja, dann möchte ich kurz rübergehen zu einem zweiten Abschnitt, wo dieser Gedanke nochmal konkretisiert wird in Kapitel 3. Da heißt es dann in 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Ich glaube, jeder von uns, der eine echte Wiedergeburt erlebt hat, der wird das so bezeugen können, Ja. Und dann sagt Johannes interessanterweise nicht, und schaut euch mal diesen Vers genau an, was er sagt und was er nicht sagt. Er sagt nicht, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir an Christus glauben. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder, also die Geschwister. Nicht einige Brüder, sondern grundsätzlich alle Geschwister, alle Brüder. Ja, das heißt, von meinem Verhalten, von meiner Liebe, meinem Nächsten gegenüber, lässt sich im Umkehrschluss mein Glaube ablesen. Ob ich wirklich echten Glauben habe, ob ich in Christus verankert bin oder ob ich mein fleischliches Leben lebe, wo Unversöhnlichkeit seinen Platz findet. Ja, wenn ich sage, ich glaube, lebe keine Gemeinschaft, dann habe ich auch keine Liebe zu den Geschwistern. Ja, weil ich ja auch keine Gemeinschaft erlebe. Und Johannes sagt, der bleibt im Tod. Ja, also an anderer Stelle heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wenn diese Frucht im Leben nicht sichtbar ist, ich glaube, dann spätestens dann muss man wirklich Inventur machen, um sich selbst diese Frage zu stellen, wo stehe ich eigentlich? Bin ich erfüllt von der Liebe Christi, die ich bereit bin, an anderen weiterzugeben? Oder lebe ich vielleicht ein fleischliches Christsein, wo ich dann nur noch für mich lebe, wo die Eindeutigkeit für mich gar nicht mehr den Stellenwert hat, weil ich ja meine Art von Christsein gefunden habe, wo ich die Bibel ein Stück weit auf meine Art angepasst habe und die Klarheit und die Wahrheit des Wortes Gottes in den Hintergrund rückt. Und dann ab Vers 16 habe ich gedacht, da wird es jetzt richtig schwierig. Und da stellt sich jetzt für uns alle die Frage, ob wir dazu wirklich bereit sind. Lass uns mal Vers 16 lesen. Da heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Da würden wir sagen, Amen. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Und jetzt kommt's, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers liest, und wir sollen auch das Leben für die Brüder in der Glaubensgeschwister lassen. Ich finde das ungemein schwer, diese Frage für mich zu beantworten. Ja, ich liebe meine Frau, ich denke, ich würde mein Leben für sie geben, ja. Für meine Kinder, ich würde das Leben geben, ja. Für meine leiblichen Geschwister, ich würde nachdenken, ja. Für Arthur finde ich ganz sympathisch. Aber für jemanden, mit dem ich vielleicht in den letzten 2 Jahren gar nicht geredet habe, der vielleicht gar nicht am Gemeindeleben teilgenommen hat, wo ich keinen Bezug habe, boah, das ist schwer. Nach meiner Entscheidung mit 20, als ich das mit Jesus nochmal festgemacht habe, da war ich so emotional, so von der Liebe Christi erfüllt, dass ich wahrscheinlich von allen der Erste wäre in der Gemeinde, der seine Hand gehoben hätte und gesagt hätte, jo, ich bin bereit, ja, für euch alle das Leben zu geben. Dieses Gefühl war da. Aber ist diese Ernsthaftigkeit in der Nachfolge, ist dieses Verankertsein in Christus so stark in meinem Leben vorhanden, dass ich sagen kann, dass ich das in diesem lebe, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben für den Nächsten. Ich habe von einem Mann gelesen, einem Maximilian, der 1894 geboren wurde, nach seiner Ausbildung dann in einen Orden eingetreten ist. Und dieser Mann, dieser Maximilian, ist 1941 freiwillig in den Tod gegangen. Ja, und zwar hat er sich für einen jungen Familienvater angeboten, der eigentlich hätte sterben sollen. Ja, und der Hauptsturmführer der SS damals, ein sogenannter Karl Fritsch, hatte sich so überlegt, also ein Häftling ist geflohen, und als sie ihn wieder gefangen haben, hat er gesagt, als Strafe müssen jetzt 10 Menschen mit ihrem Leben bezahlen und unter anderem auch ein Familienvater, ein sogenannter Franziszek. Und dieser Maximilian Kolbe sagte, Zitat, ich möchte für einen der Häftlinge in den Tod gehen. Ich bin Priester und habe keine Familie. Ja, und dieser Kolbe, der überlebte etwa 2 Wochen, es war ein Hungertod, und der hat 2 Wochen überlebt, bevor sie ihm dann die Giftspritze gegeben haben und er sein Leben für diesen Franziszek gegeben hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, und lass uns diese Frage wirklich mal zulassen, sind wir bereit, unser Leben für unsere Geschwister zu geben, für die Person, die vielleicht gerade rechts oder links neben dir sitzt, wenn es drauf ankäme? Das ist eine so große Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist. Wie können wir wissen, ob wir dazu bereit sind oder nicht bereit sind? Und das finde ich jetzt so faszinierend, was Johannes jetzt macht. Er macht es jetzt sehr praktisch und er bringt jetzt ein weiteres Beispiel, an dem jeder sich überprüfen kann. Und zwar in Vers 17, da sagt er in 3 Vers 17, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat, und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und auf einmal fängt es an, hier ganz kritisch zu werden, weil es ja jetzt um das liebe Geld geht. Ja, wenn man in irgendeiner Weise vielleicht helfen kann, Trost spenden kann, dienen kann, ist man vielleicht bereit. Aber Johannes stellt jetzt hier die Frage nach dem persönlichen Portemonnaie. Ja, und auch dies ist ein Kennzeichen, ein Prüfstein, ob wir wirklich in Christus sind oder es nur meinen zu sein. Und auf einmal ist es sehr persönlich und ich glaube, es ist auch ein guter Test. Wenn wir vielleicht jeder für sich mal persönlich reflektiert, wie die letzten 8, 10, 12, 15 Wochen waren, wofür wir das Geld ausgegeben haben, vielleicht mal die Kontoauszüge anschauen. Ich glaube, dann werden wir sehr schnell merken, wo unser Herz eigentlich ist. Ja, und das zeigt ein Stück weit, wo ich persönlich meine Prioritäten gesetzt habe oder sie eben nicht gesetzt habe. Ja, und ich glaube, es zeigt ganz genau, ob ich bereit bin, für den anderen da zu sein, aufopfernd zu leben und zu geben. Es zeigt die Liebe. Und jetzt eben diese Schlussfolgerung, von daher finde ich das so interessant, dass er diese Dinge nebeneinander stellt. Ja, wenn du nicht bereit bist, Gott von deinem Geld zu geben, meinst du, dass du dann wirklich dazu bereit bist, dein Leben für den anderen zu geben? Merkt ihr die Schlussfolgerung aus diesem Text? Ja, Johannes spricht hier nicht von Menschen, die wirklich extrem reich sind und zur Oberschicht gehören, sondern er nennt hier ein Kriterium, wenn jemand der Welt Güter hat, also die Dinge, die man zum Leben braucht, ein Dach über den Kopf, was zu trinken, was zum Essen, was zum Anziehen. Und er will damit sagen, jeder ist damit gemeint. Das Kriterium gilt für jeden von uns heute auch, ja. Jeder ist gemeint. Wenn aber jemand dieser Weltgüter hat und sieht seinen Bruder, seine Schwester darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Ja, das Herz vor jemand anderen zu verschließen, bedeutet es wirklich tief im Inneren zu verbarrikadieren, zu verriegeln, die Not des anderen überhaupt nicht an sich heranzulassen. Ja, sein Herz zuschließen bedeutet auch in gewissem Sinne eine Art Gleichgültigkeit dem Nächsten gegenüber zu haben. Ja, mich interessiert mein Leben, mein Haus, meine Familie, mein Geld, meine Liebe zu Gott. Aber der Nächste, soll er doch selber zusehen, wie er zurechtkommt. Und dann stellt sich eben die Frage, wozu ist uns denn die Liebe Gottes gegeben worden? Ist sie denn wirklich nur zum Selbstzweck gegeben worden? Ja, und wenn das unsere Lebenseinstellung ist, dann werden wir erleben, wie die Liebe Gottes ganz langsam, vielleicht wie ein schleichender Prozess aus unserem Leben verschwindet und sich eine gewisse Gleichgültigkeit auch den Geschwistern gegenüber einstellt und wir merken, dass eine Distanzierung zu Gott und in der Liebe zu Gott stattfindet. Weil die Liebe, mit der Gott uns liebt, die uns eigentlich ausfüllen sollte und die wir weitergeben sollten, weil das eben nicht mehr geschieht. Und denn, weil ja erst, wenn wir die Liebe weitergeben, die Liebe Gottes zur Erfüllung kommt. Ja, wenn wir die Liebe Gottes für uns in Anspruch nehmen wollen, aber wir sie nur für uns behalten, dann ist es irgendwann etwas Abgestandenes. Ja, habt ihr mal einen Pool im Garten aufgebaut und euch 2 Wochen nicht darum gekümmert? Es ist eklig, es ist nicht schön anzusehen. Und so ist es mit der Liebe. Gott liebt uns in Christus so unendlich, dass er sein Leben gegeben hat. Aber leben wir nur für uns? Nehmen wir diese Liebe nur für uns in Anspruch? Oder lieben wir auch die Geschwister mit allem, was dazugehört? Und auf einmal, wenn wir auch die Geschwister lieben, dann fängt an, sich Freiheit in unserem Leben breit zu machen. Ja, man sieht in diesem Vers, ja, wie wir herausgefordert werden, tief in unserem Herzen zu überprüfen, wo stehen wir eigentlich? Ja, in Tat und in der Wahrheit. Allein Worte sind billig. Allein Worte, das kann wirklich jeder. Aber sind wir bereit, auch Taten folgen zu lassen? Ja, Johannes gebraucht immer wieder diese Formulierung, wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, wenn jemand. Das heißt, es scheint eine gewisse Diskrepanz zu geben zwischen dem, was gesagt wird und dem, was auf der anderen Seite letztendlich wirklich getan wird. Und er sagt, diese Diskrepanz, die muss überbrückt werden, die darf es nicht geben. Ja, und deshalb dieser eindringliche Appell, Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Herr Johannes, er will und er kann es einfach nicht zulassen, dass einfach nur Worte gemacht werden und man nicht in diesen Dingen wirklich lebt. Er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, die Taten, sie sprechen lauter als 100 Worte, die wir machen. Und ich glaube, das kennen wir in unseren Familien, in der Ehe, aber auch genauso in der Gemeinde. Ja, wir haben in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich so zurückdenke, an die Evangelisation, an das Medienseminar und vieles mehr, wir haben so viele gute Impulse gehabt, wo wir sicherlich als Mehrheit sagen würden, das war gesegnet, das waren Worte Gottes in mein Leben hinein. Aber dann stellt sich die Frage, bin ich denn dann auch bereit, das, was ich gehört und erkannt habe, wirklich auch ins Leben umzusetzen? Wenn ich ans Medienseminar denke, der Raum, der war voll und sicherlich haben wir alle hier gesessen und haben gesagt, das stimmt, da sind so große Gefahren, da sind so viele Dinge, die uns auch von Christus wegbringen können, die uns den Thron, wo Gott drauf sitzen möchte, streitig machen. Aber inwiefern sind wir nach Hause gegangen und haben gesagt, ja, das, was ich erkannt habe, das will ich jetzt auch umsetzen und ich will jetzt in diesen erkannten Dingen leben. Ja, Worte sind billig, aber Das Leben, das muss dahinter stehen. Und das sagt Johannes, das möchte Johannes dir und mir mit auf den Weg geben, in aller Dringlichkeit, dass wir zu einer Eindeutigkeit kommen. Nicht nur eine Eindeutigkeit im Gottesdienstbesuch, sondern zu einer Eindeutigkeit im Alltagsleben, in all den Dingen, die wir eben tun, in der Familie, im Umgang mit dem Ehepartner, im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit allem, was mich beschäftigt, im Umgang mit meinen Arbeitskollegen, eine Eindeutigkeit für Christus. Und in solche Situation redet er hinein. Und das ist uns als Leitung, das haben wir auch auf der Gemeindestunde erwähnt, das ist uns in den letzten Wochen und Monaten so wichtig geworden, dass wir als Gesamtgemeinde zurückfinden müssen in eine Nachfolge der Eindeutigkeit. Und wir sehen eine Gefahr, dass wir in der Gefahr stehen, diese Eindeutigkeit zu verlieren. Dass sich auf einmal ganz neue Bereiche auftun und wir meinen, alles ausprobieren zu müssen, wo wir im Herzen wissen, es ist Sünde und ich überschreite hier eine Grenze. Ja, wir müssen aufhören, uns die Welt und das Christsein so zu basteln, wie es uns gefällt. Ja, die Schrift ist so eindeutig, zurück zu den alten Dingen. Stellt euch vor, in Johannes 3, Vers 16 würde es heißen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Was wäre das? Das wären doch nichts als billige Worte. Es wäre eine theoretische Liebe, die nicht wirklich zu greifen ist, wo alle Menschen sagen können, yo, ich liebe Gott und das war's. Aber es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Es gab die Liebe, es gab den Zuspruch Gottes in unser Leben hinein. Und es gab die Tat, er gab seinen Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, das Evangelium, ganz praktisch. Und das ist das, er will, dass wir es leben. Und das müssen wir für uns beantworten. Sind wir bereit, diese Dinge zu leben, unsere Zeit zu geben, unsere Prioritäten Gott zu geben, unser Gebetsleben und vieles, vieles mehr. Liebe ist praktisch. Und dann eine Schlussfolgerung in Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich denke, ihr habt es erlebt, wenn ihr Jesus in eurem Leben habt, dass ihr vom Satan angeklagt werdet. Ja, manchmal werden wir von unserem Herzen angeklagt, von dem Satan angeklagt. Hättest du dich da vielleicht nicht noch mehr einbringen können? Hättest du da vielleicht nicht doch einen Besuch machen können? Hättest du da nicht vielleicht unter die Arme greifen können, um diese Last mitzutragen? Hast du dich genug in der Gemeinde eingesetzt? Und der Satan ist ja ein Ankläger, der ständig versucht, uns vor Gott zu verdammen. Damit wir Gewissensbisse haben, damit wir nicht in dieser Freiheit Christi leben. Aber wenn wir das, was wir getan haben, wirklich aus der Liebe Gottes getan haben, wo er die Triebfeder war, aus einer echten, reinen Liebe, ja, wird diese Anklage, auch dieser Zweifel, den der Feind versucht zu sehen, auf keinen fruchtbaren Boden fallen, weil Gott größer ist als unser Herz. Ja, wir bleiben in Christus, indem wir unsere Geschwister lieben und das bewirkt auf einmal eine Zufriedenheit, weil eben geklärte Verhältnisse da sind, ein beruhigtes Herz, weil wir wissen, wir tun das Richtige und selbst wenn wir als Christen daneben liegen und auch mal etwas Falsches tun, obwohl wir ernsthaft das Beste wollten, dann wird sich Gott auf unsere Seite stellen und wird uns zeigen, was die nächsten Schritte sind. Dann kann unser Herz vor Gott ruhig sein. Ruhig sein, nicht weil wir selbst unser Herz vor Gott beruhigen, das wäre Verdrängung, sondern ruhig, weil der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt und mir diese Ruhe schenkt. Ja, wir können ruhig sein, weil Gott größer ist und weil er auf einmal anfängt, in unseren Herzen zu wirken. Und das will Johannes. Er will, dass unter den Geschwistern eine Beziehung da ist, die in Ordnung ist, wie gesagt, und dass diese Unruhe nicht ständig mit sich getragen wird, sondern wir eine positive Zuversicht haben. Und genau das sagt er ja in Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott.
Ja, das heißt, wenn diese Dinge aus einem reinen Herzen in der Verantwortung vor Gott geschehen, dann haben wir Zuversicht zu Gott. Und auf einmal kommt, wie ich eben gesagt habe, diese Freimütigkeit ins Leben hinein. Auf einmal wird es mir möglich, wieder über die Vergangenheit zu reden, über die ich vielleicht gar nicht reden konnte, die letzten Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Auf einmal wird es sogar möglich, mit der Person, mit der ich mich versöhnt habe, gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Weil Liebe nicht mit der Zunge, sondern auch in der Tat gelebt wird. Und dann heißt es, und mit diesen Worten möchte ich auch zum Ende kommen, ab Vers 22 bis 24. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, da steckt so viel Inhalt in diesen Versen. Wir können gar nicht drauf eingehen. Ich möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht. Aber ich hoffe, wir merken, wie diese ganzen Dinge alle miteinander verwoben sind. Ja, das Miteinander in der Gemeinde hat Auswirkungen auf meinen ganz persönlichen Glauben, hat Auswirkungen auf mein Gebetsleben, hat Auswirkungen auf meine Zuversicht, auf meine Zukunftsperspektive, auf meinen Gehorsam, auf das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und das sind alles Gründe, warum wir ein verbindliches Leben in der Gemeinschaft und in der Gemeinde brauchen, damit wir genau das erleben können. Und das darf nicht losgelöst von der Gemeinde sein, weil wenn wir losgelöst von der Gemeinde leben, wir damit zum Ausdruck bringen, wir lieben die Geschwister gar nicht, weil uns interessieren sie ja gar nicht. Die Gemeinschaft mit Gott interessiert mich ja gar nicht. Ich lebe ja mein eigenes Christsein. Wir brauchen Gemeinde. Ja, und damit möchte ich auch zum Ende kommen und uns diese Frage vor Augen führen. Ja, ist die Liebe Gottes, die er in dein Leben ausgießen möchte, das, was dein Leben ganz konkret in deinem Alltag ausmacht? Ist es das, was deinem Leben Wert gibt? Ich finde das so ungemein wichtig. Wenn wir nicht die Liebe Gottes für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir zwanghaft versuchen, von anderen Menschen respektiert und geliebt zu werden. Und wir werden früher oder später enttäuscht werden, weil Menschen uns nicht diese Liebe, die nur Gott uns geben kann, geben können. Und wir werden verletzt. Und Menschen, die verletzt sind, sind dann vielleicht auch Menschen, die andere verletzen. Ja? Aber es gibt eben dieses Heilmittel, damit richtig umzugehen, indem wir in ihm bleiben und unseren Wert aus der Liebe zu Gott beziehen. Ja? Und sagen, das ist so groß in meinem Leben, das ist mir so wertvoll. Deshalb will ich auch in diesen Dingen leben, weil ich daraus Zuversicht und Hoffnung und Freude schöpfen kann und auch dann dementsprechend meinem Nächsten begegnen kann. Das wünsche ich uns allen. Amen.